Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Wenn eine Hardrock-Band über 5 Jahrzehnte lang erfolgreich Musik macht, Millionen Platten verkauft und in der ganzen Welt eine Armee an Fans begeistert, ja, dann hat sie wohl etwas richtig gemacht. Wenn das Quartett dann mit dem 7. Studioalbum eine musikalische Zwischenphase einlegt und sich der Disco-Musik hingibt, dann ist das in jedem Fall besprechenswert. Die US-amerikanische Band Kiss zählt mit mehr als 100 Millionen weltweit verkauften Alben zu den erfolgreichsten Rockformationen. Die New Yorker kleideten sich mit einzigartigen Kostümen, trugen hohe Plateaustiefel, schminkten ihre Gesichter weiß und bemalten sie mit schwarz-silbernen Masken. Nicht nur dieses Auftreten, sondern auch die exzessiven Live-Auftritte machten die Band in den 1970er Jahren bekannt. Blut und Feuerspucken in Kombination mit pyrotechnischen Effekten und scheinbar in Flammen aufgehende Gitarren. Das war neben dem harten Rock-Sound das Markenzeichen von Kiss. Der international erfolgreichste Song der Band entspricht so gar nicht ihrem grundsätzlichen Stil. I Was Made for Loving You ebnete den Weg für einen neuen Musikstil, eine Verbindung von Dance Music und Rock.
I wanna see it in your eyes.
heutiger Gast, Roman Gregory, ist Musiker, Comedian und Moderator. Als Mastermind der österreichischen Band Alkbottle bekam er goldene Schallplatten und den Hard and Heavy Amadeus Austrian Music Award. Als Vorband spielte Alkbottle bei Deep Purple, Bon Jovi, Ozzy Osbourne, ZZ Top und 1997 bei der Alive Worldwide Tour von Kiss. Roman, du bist ein Wiener Urgestein. Und deshalb würde ich ganz gern unser Gespräch starten mit dem Satz, mir hat's die Ketten ausgehängt. Wie ich nämlich gelesen oder gehört habe, dass du mit Alkbottle als Vorband gespielt hast. Weil dann habe ich gewusst, dieser Folge steht nichts mehr im Wege, weil ich einen genau richtigen Gesprächspartner habe. Erzähl doch mal, wie das damals war, 1997.
Ja, 1997, wir hatten gerade ein neues Album am Start und bekamen die Möglichkeit, vor Kiss zu spielen. Unser Management hat das irgendwie ausverhandelt. Ich war natürlich hochnervös. Ich bin ja seit meiner frühesten Kindheit an Kiss-Fan. Also Kiss-Fan eben mit dem Lied I Was Made For Loving You, haben sie mich gekriegt. Weil das hat natürlich jedes Radio gespielt und zwar auch auf den Radiosender, den meine Mutter gehört hat, auf Radio Burgenland und Radio Niederösterreich, ja, kam plötzlich I Was Made For Loving You daher. Und immer wieder hat man so beim Fernsehen ein bisschen was aufgeschnappt. Optisch hat man das schon mal total getaugt. Das war total mystisch und so. Ja, zurück zu 1997. Wir bekamen die Chance, vor ihnen zu spielen. Und ja, das war natürlich ein Meilenstein auch für uns. Und da jetzt auch von meiner erklärten Lieblingsband der Vorgruppe zu sein. Und ich durfte sie auch treffen davor. Und komme dann zum neben Gene Simmons zu stehen und habe natürlich unser neues Album mit. Und ich hatte auch einen Fotografen von einer Zeitung mit und gesagt, vielleicht bringen wir das zusammen, dass er das Album in der Hand hält und wir bringen. Und ich habe ihn gefragt, ob er vielleicht ein Foto mit mir machen möchte und mein Album da präsentieren möchte. Und er hat mir einfach ganz arrogant angeschaut und gesagt, why should I do this?
Was, wirklich? Ja, oh ja. Gott,
und ich gesagt,
alles
na ja,
entzaubert.
Und ich habe gesagt, naja, ich bin schon mein ganzes Leben lang Kiss-Fan und heute spielen wir Vorgruppen. Okay, fine for you. You hold it.
Ah, okay, dann aber das Foto gibt's?
Dann gibt's ein Foto, yeah. Ja, wo er also nicht sehr freundlich reinschaut. Gut, das passt auch zu seinem Image.
Ja, genau.
Und ich stehe daneben wie ein Volltrottel eigentlich.
Mit der eigenen Platte in der Hand.
Fünf Köpfe kleiner. Ja, also das ist eher ein Wunder, dass wir uns da ein Foto zusammengekriegt haben.
Er war schon im Vollkostüm, nämlich
im Vollkostüm,
mit Plateau,
ja,
schon.
Ja, ja,
ja, klar.
Er ist ja sonst da groß, aber da ist es sehr übermenschlich. Dann da steht ein Riesenhaufen an Plastikkostüm da vor dir und das ist ja ein Fabelwesen fast. Ja, das war halt dann schon, wie soll man sagen, enttäuschend war es gar nicht, ich habe es eigentlich so erwartet. Gene Simmons, den lastet ja doch irgendwo eine gewisse Arroganz an. Ja, trotzdem war das natürlich ein großes Erlebnis und dann haben wir halt als Vorgruppe gespielt, die Leute haben uns da sofort angenommen.
Haben euch schon gekannt?
Ja, also klar, wir waren in Österreich schon eine sehr bekannte Band.
Ja.
Das war eigentlich am Zenit unserer Karriere.
Ja.
So, unser erstes Album haben wir 1993 veröffentlicht und 1994 mit dem zweiten Album haben wir dann Gold bekommen. Mhm. Und da ging es eigentlich rockmäßig in Österreich nur um uns.
Mhm.
Und ja, dementsprechend haben die Leute wohlwollend reagiert und haben uns dort auch sehr mit abgefeiert. Kann mich erinnern, ich habe die Leute so ein bisschen gezwungen damit, wo ich gesagt habe, ich habe zuerst mit Kiss geredet und wenn ihr euch da fadisiert, dann kommen die gar nicht raus. Und dann waren die dabei.
Haben gejubelt. Naja, das ist der Sinn der Vorgruppe, ne?
Man muss die Leute erwischen, man muss die Leute bewegen, man muss die Leute einfach in Stimmung bringen.
Ja.
Das Kiss-Konzert später, also das eigentliche Kiss-Konzert, da war ich eigentlich dann ein bisschen enttäuscht. Also
hast du das von vorne oder von hinten?
Von vorne, ich bin dann vorne gegangen und haben wir das dann von vorne angeschaut. Und es war technisch eine Katastrophe. Also es ist der Schlagzeuger damals, der Peter Criss, das war ja die Reunion-Tour.
Ja.
Sie haben sich da dann quasi original wieder zusammengefunden. Mhm. Und ich habe die Band ja nie verlassen. Ich bin ja quasi bei jedem Line-Up-Wechsel bin ich dabei geblieben, habe alle Platten gehabt. Und diese Band hat sich ja sehr gut entwickelt und auch rein technisch gesehen, also mit Eric Carr und später Eric Singer und Bruce Kulick waren das zwei Top-Musiker, die da an für sich auch musikalisch die Band ausgemacht haben.
Mhm.
Und dann haben sie halt wieder ihre zwei alten Haverer da mit reingeholt und man hat gemerkt, die sind ja beide wegen Drogen- und Alkoholkonsum irgendwie aus der Band ausgetreten und dass die halt so lange nichts gemacht haben oder wenig gemacht haben, das hat man denen schon sehr angehört und das war halt ja, eine Retro-Show, gesehen, Bomben, Granaten und Lust und Masken und Feuer und Blutspucken, aber rein qualitativ war das davor in der unmaskierten Zeit zehnmal besser.
Aber ist es nicht auch so, dass gerade diese Band eben bei einem Live-Act ganz anders rüberkommt, als wenn du daheim die Platte anhörst, weil die Platte ist ja im Studio aufgenommen. Also zumindest, es sei denn, es ist dann eine von den Live, also ich glaube, drei Live-Platten gibt es von ihnen.
Es gibt drei Live-Platten, obwohl ich glaube, keine einzige da eine wirklich richtige Live-Platten ist. Also die wurden dann auch im Studio nachhinein dann also neu eingesungen, neu gespielt.
Ja. Na, damit der Sound eben stimmt.
Damit der Sound stimmt und wie gesagt, also die Originalbesetzung, es war nie eine wirklich gute Live-Band. Also der Gitarrist war immer schon sehr dem Alkohol zugeneigt und dementsprechend ungenau und schlampert hat er gespielt. Mhm. Peter Criss war es auch nicht anders. Mhm. Nach der Reunion war es dann auch so, dass ihm die Kraft gefällt hat. Also es ist sehr viel dann vom Band gekommen, was Schlagzeug betrifft. Ja, es war ein bisschen eine große Schummelei dann. Ich war gar nicht so begeistert davon, wie sie 1996 wieder die Reunion ausgerufen haben. Habe ich gewusst, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo die Band aufhört, sich weiterzuentwickeln. Und so war es auch. Also die Alben, was dann rausgekommen sind, waren damit hat man versucht, ein bisschen den Mythos aufrechtzuerhalten, aber es wurde auch dann von den Fans bei Weitem nicht mehr so angenommen wie die ganzen alten Alben.
Es hat halt dann mehr diese Legendenbildung auch gehabt, oder?
Klar, man wird dann, das will man noch schon einmal gesehen haben in seinem Leben. Ja. Ja. Also das ist mein erstes Kiss-Konzert, war nämlich eben die erste Tour unmaskiert, die Lick It Up Tour 1983, da war ich 12 Jahre alt und bin mit meinem Opa zum Kiss-Konzert gegangen, aber meine Mutter und mein Vater haben sie geweigert.
Cooler Opa.
Und, ja, der war ein cooler Opa. Mhm. Ja, der hat sogar ein Fotoapparat mitgehabt und war total gespannt, wie die Fotos werden und dann hat er mir erzählt, ja, ich habe es aber nur vor der Pause fotografiert. Sag ich, Opa, da war keine Pause. Oh ja, da hat er die Perücken gewechselt. Jetzt hat mir der Opa nur die Vorgruppen fotografiert, die wieder kacke. Egal. Trotzdem, jedes einzelne Bild ist da auf meiner Festplatte festgehalten und ist auch nie wieder löschbar. Ja. Und das ist auch der große Unterschied. Früher hat man ja Konzerte wirklich noch mit allen Sinnen, seinen angeborenen Sinnen wahrgenommen. Heutzutage stehen die Leute nur mal mit einem Handy davor und schauen sich das dann später daheim an. Was auch immer der Mehrwert davon ist, das wird sich mir nie ganz erschließen. Und zurückzukommen auf diesen Song, I Was Made For Loving You, damit bin ich eingestiegen in dieses Kiss-Universum. Und dann habe ich mir dann erst im Nachhinein die ganzen alten Alben nachgekauft und dann gemerkt, aha, na warte, das hat sich da schon ein bisschen geändert, hat sich schon was soundmäßig war das ja halt ganz was anderes.
Ne? Ja. Also du hast schon angesprochen, diese dauernde, wechselnde Besetzung, also die Seele der Band sind trotzdem und die waren von Anfang bis Ende an dabei, eben der Gene Simmons, den hast du schon erwähnt, der Bassist und der Gitarrist, der Paul Stanley, eigentlich der Rhythmusgitarrist.
Er ist der Rhythmusgitarrist, der war nie so auch nur ein besonders guter Gitarrist, aber durchaus solide.
So wie der Gene Simmons auch nicht ein besonders guter Bassist ist, oder? Sind wir uns da nicht so einig?
Da sind wir uns nicht einig. Echt? Also der ist musikalisch schon sehr gut, muss man schon sagen. Ja. Und auch wenn man sich die Songs anhört, seine Bassläufe, da ist er schon einmal sehr, sehr, sehr gutes technisches Know-how und das ist hochmusikalisch. Also das ist jetzt halt virtuos, aber das will er gar nicht sein. Paul Stanley ist halt ein Frontman. Denn sein großes Vorbild war ja auch immer Robert Plant. Und hat er immer versucht, auch stimmlich heranzukommen. Das hat ihm dann in Wirklichkeit die Stimme ruiniert, dann in späteren Jahren. Aber ja, so war das ein großartiges Duo. Also es war ein bisschen wie Paul McCartney und John Lennon, das Rock.
Die Band zusammengehalten haben letztendlich.
Haben viele Songs miteinander geschrieben und sind beide eben hochmusikalisch. Die anderen zwei halt, der Gitarrist und der Schlagzeuger, waren dann nach dem Ausstieg von S. Frehley und Peter Criss dann eher Hired Guns. Aber dementsprechend gute Leute.
Gene Simmons hat gesagt, I Was Made For Loving You war weltweit ein Smash-Hit. Aber er passte nicht zu Kiss, denn er verkörperte unsere eigentliche Identität nicht. Das heißt, da kommt jetzt ein Song, das ist was Neues, aber mit dem sind wir total erfolgreich. Das ist ein bisschen eine Gratwanderung, oder?
Natürlich, das war ein großer Bruch, nämlich auch bei den Fans. Also das war ja jetzt auch die Fans, die Hartgesottenen.
Waren auch schockiert.
Ja, waren natürlich, haben sich teilweise auch abgewandt von der Band, weil das halt Disco-Schlagermusik war. Und diesen Rock'n'Roll, den sie da vorher propagiert haben und gespielt haben, der war halt wenig zu finden. Und es ist ja dann auch so, dass die beiden Alben so Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, gab es eben zwei Alben, das Dynasty, wo eben I Was Made For Loving You
da oben ist
war.
Das drauf, ja.
Und das Nachfolgealbum, das heißt Unmasked. Und das ist hat wirklich auch den Zeitgeist damals irgendwie dieser aufkommenden Disco-Welle irgendwie so hinproduziert. Da hat aber auch kein einziger Musiker auf dem Album gespielt. Das ist alles von Studiomusikern eingespielt. Und Peter Grease hat keinen Ton auf diesen beiden Alben Schlagzeug geschlagen. Ja. Und auch Ace Frehley ist nur zum Einsingen eigentlich vorbeikommen und hat da wenig selber gespielt. Und hat man dann irgendwie in Produzentenhand gegeben und wollte das natürlich auch herbeiführen, diese Entwicklung und diesen endlich einmal diesen Durchbruch zu schaffen. Auch dann einmal weltweit zu touren, bis zu dem Zeitpunkt war ja das eigentlich eher ein amerikanisches Phänomen. Und mit diesem Hit hat sich natürlich alles verändert. Und die hatten auch immer ein Problem, natürlich den Song live umzusetzen. Weil, wenn man Paul Stanleys Stimme kennt, der druckt halt richtig an. Das ist halt wirklich so im Hochfrequenzbereich, ist ein Tenor. Und die Strophe von I Was Made For Loving You ist eigentlich sehr tief. Ja, und das, da hat er immer Schwierigkeiten gehabt, auch diesen Druck dann irgendwie zu haben. Wenn du im Mikrofon singst, dann braucht das einen gewissen Impact. Ja. Weil wenn das Ganze wirklich zu tief ist, dann schaffst du das nicht. Das geht im Studio, da gibt es viele Tricks, wo man da ein bisschen drehen kann und das geht auch wunderbar. Aber live ist es schwierig. Ja, und dann hat er angefangen, das Ganze eine Oktave höher zu singen. Ja, jetzt ist das aber dann wieder teilweise mit dem Refrain zusammengefallen, dann gab es
wieder zu hoch.
Dann war es wieder zu hoch und den Song haben sie ja dann in den gesamten 80er Jahren, haben sie den nicht, also in der ganzen unmaskierten Zeit, haben sie nicht live gespielt. Und dann erst wieder, wie sie dann wieder mit Masken angefangen haben, dann war es unumgänglich, klar.
Ja, dass große, der dabei sein
große Welttourneen und dann spürst du den größten Hit nicht, na, geht nicht. Ja. Also haben sie sich halt dann irgendwie so ein bisschen drüber geschummelt.
Also es gibt eine Geschichte, wie der Song überhaupt entstanden ist. Der Paul Stanley hat ein Buch geschrieben, Face the Music, das war 2014. Und da erzählt er eben, dass er in den 70er Jahren in New York, also natürlich ständig in diesem Studio 54 war. Und dort hat er er schreibt diese 126 Beats per Minute Songs, diese Tanzbahn Nummern einfach gehört und sich gedacht, das kann ich jetzt auch. Und er wollte eben beweisen, dass es nicht schwierig ist, so einen Disco-Hit zu schreiben. Ist das jetzt so, dass die Rockmusiker einfach diese Disco-Musik zumindest auch damals belächelt haben, so wie, ich weiß nicht, ein Rapper die Volksmusik belächelt vielleicht? Also so.
Nicht nur die Rapper. Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass Kiss waren da auch nie so charakterstark, dass sie jetzt dass sie das so durchgezogen haben, so wie sie es am Anfang gemacht haben. Sie sind am Schluss dann wieder zurückgekommen auf ihre Roots, aber dazwischen haben sie das oft verlassen. Also das war ja dann, das war ja der erste Bruch Ende der 70er Jahre, da in Richtung Disco zu gehen. Und dann kamen eben zwei, also vor allem die Dynasty war schon sehr, sehr, sehr discohaft und auch die Unmasked, die dann nachkam, auch sehr, da war Shandy oben.
Can tell me good night. Say good night.
Das war so richtig ein bochener. Das würde es eher einer Band zutrauen wie Sweet vielleicht oder so. Es war.
Es gefällt dir einfach nicht.
Es war einfach zu übertrieben, weichgespült und versucht, einen Hit zu schreiben. Und Kiss war ja ein bisschen immer wieder erfolgsgesteuert. Mhm. Ja. Wir haben ja, Kiss war eine riesengroße Gelddruckmaschine. Und die wurde es dann immer mehr natürlich. Und dann dann kam der erste Musikerwechsel, dann kam Eric Carr und dann hat man ein Konzeptalbum, Die Elder, gemacht. Ja. Mhm. Was ich bis heute eins meiner Lieblingsalben ist, weil da waren sehr viele orchestrale Teile drinnen und sehr viel mit Orchester und mit dem sind sie aber krachend gescheitert. Das ist bis heute das absolute unbeliebteste Album bei den Musikern, weil das halt nichts verkauft hat. Mhm. Ja, und haben sie wieder versucht, irgendwie ein bisschen was anders zu machen und sich ein bisschen mit aber The Wall gerade irgendwie und Pink Floyd gerade sehr wichtig in der Musikszene und haben versucht, eben sowas ein bisschen so nachzustellen auf Kiss. Mir hat es sehr gut gefallen, großartige Nummern, aber durchaus für die Hörgewohnheiten des typischen Kiss-Fans ein Affront. Ja, und dann haben sie gesagt, okay, so geht's nicht, dann wieder zurück und dann wurde das immer härter. Da gab es eine richtige Metal-Phase und dann kam plötzlich der Hair-Metal daher, dann Mitte der 80er Jahre, dann haben sie ausgeschaut wie so aufgeföhnte Königsbudeln, mit rosenen Gewändern und dicken Lippenstift und gingen dann irgendwie so ein bisschen in die Richtung Europe und Bon Jovi.
Naja, aber die waren alle erfolgreich.
Sie haben sich halt immer versucht, ein bisschen so nach dem Erfolg zu strecken. Mhm. Also sie haben dann auch immer wieder das verlassen, womit sie eigentlich bekannt wurden und haben versucht, da immer wieder so dieses an den musikalischen Zeitgeist anzudocken. Ja, dementsprechend hat man dann, glaube ich, auch immer wieder viele Fans verloren dadurch. Mhm. Ja? Und das letzte unmaskierte Album war dann ein Grunge-Album. Mhm. Das war Carnival of Souls. Das ist, sagen auch alle eingefleischten Kiss-Fans, das ist fürchterlich. Das ist auch einer meiner Lieblingsalben. Ja, sie sind immer sehr geschätzt, wenn sie ein bisschen diese Pfade verlassen, wenn sie sich was trauen. Ja. Ja. Und nicht nur halt ihre drei Akkorde da bedienen. Mhm. Und
auch was wagen natürlich.
Auch was wagen, ja. Meistens sind sie auf die Schnauzen gefallen damit, aber das sind gerade die Lieblingsalben, die ich habe, wo ich sage, das hat was.
Ja. Ja. Aber was jetzt diese Situation betrifft, wenn man sich vorstellt, da gibt es jetzt jemanden, der sagt, ich möchte einen Hit schreiben und versucht, so ein Rezept anzuwenden. Ja. Und wenn das dann ein Hit wird, dann wird das ja auch gecovert. Ja. Also es gibt eine unendlich lange Liste von Coverversionen. Die kann man, glaube ich, gar nicht alle kennen. Man kann sich ein paar herauspicken. Ja. Und ich habe jetzt herausgesucht von der Maria Mena. Das ist eine norwegische Popsängerin, die also aus diesem Song wirklich was ganz anderes macht. Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. I wanna lay at your feet, 'cause boy, I was made for you, and boy, you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made for loving me, and I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? La-da-da.
sehr reduziert, sehr gehaucht, sehr stimmungsvoll. Ja, ist schön. Ich kann mit sowas immer wieder was anfangen damit.
Ja, wenn es halt anders interpretiert wird, ja. Sowieso. Was ich jetzt noch gar nicht, oder was wir gar nicht gesagt haben, man redet immer, der Song ist von Kiss. Also Paul Stanley hat ihn schon geschrieben, aber er hatte zwei Co-Autoren. Mhm. Und der eine dieser, also das war Desmond Child und Vinnie Poncia. Mhm. Und Vinnie Poncia hat ganz viele Sachen gemacht mit Kiss eigentlich. Der hat viel geschrieben, so wie der Desmond Child auch. Aber was ich bei dem interessant finde, der hat das Solo-Album von Peter Criss produziert und dann eben später dieses Dynasty-Album, mhm. wo das I Was Made for Loving You drauf ist. Und der hat, also der war in Amerika vor allem bekannt und hat ganz viele Hits irgendwie geschrieben, produziert, als Co-Autor war er dabei. Aber diese einzige Nummer-1-Hit, den er eigentlich hatte in Amerika, war You Make Me Feel Like Dancing. Von Leo Sayer. Mhm. Und das ist eigentlich auch so eine tanzbare Disco-Nummer wie I Was Made for Loving You. You make me feel like dancing, gonna dance the night away. You make me feel like dancing, gonna dance the night away. You make me feel like dancing. I feel like dancing, dancing, dance the night away. Yeah. I feel like dancing, dancing. Hängt alles zusammen, das will ich eigentlich nur sagen.
Ich hab das natürlich auch immer wieder verfolgt, wer da wo mitgeschrieben hat. Ja. Und Desmond Child und Vinnie Poncia kommen relativ oft vor. Also mhm. die haben auch sich durch alle Dekaden da gezogen. Und
auch durch andere Bands eigentlich.
Auch weil andere der Bands.
Hat für Bon Jovi auch geschrieben, Desmond Child.
Bon Jovi zum Beispiel, ja. Glaube ich, Europe auch. Ja. Also der war so gerade im Geschäft, ja. Kann man schon sagen. Also den ein und... Ja, also wie gesagt, mit diesem Hit ist ihnen halt dann auch was Einzigartiges gelungen. Das mhm. ist, muss man schon sagen. Also auch vor allem diese Hookline mit du, 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 du.
Ja. Ich habe es den ganzen Tag schon im Ohr. Es ist echt ja, so. Es man kriegt es nicht raus.
Das ist fast schon eine Metastase, also Ohrwurm, ja. Das war ja den Gene Simmons immer hochpeinlich, das zu singen. Ja. Das war ja wirklich, hat gemeint, er ist der God of Thunder und spuckt mhm. Feuer und Blut und dann stellt er sich dorthin und
singt
und hat akustisch irgendwie rosane Strumpfhosen an und singt. Und ja, das passt halt dann natürlich nicht ja. so. Aber ich denke mal, da ja auch sehr gerne auch Geld hat und nimmt, mhm. wird er das als Schmerzensgeld schon verkraften.
Ja, du hast vorher gesagt, das ist eine riesige finanzielle Maschinerie gewesen. Oder ich weiß nicht, wie hast du es ausgedrückt?
Eine Gelddruckmaschine.
Gelddruckmaschine, ja. Genau. Ja, ja. Also was die nämlich auch gemacht haben, Kiss, ist, dass sie das Merchandising im ganz großen Stil irgendwie eingeführt haben. Also erfunden haben sie es, glaube ich, nicht, diese Fanartikelverkäufe.
Nein, aber sie waren die Ersten, die das jetzt ausgeweitet haben. Also nicht nur auf T-Shirts und Kappeln, sondern es gab ja in den 70er Jahren alles, mhm. was du dir vorstellen kannst, alles, was du bedrucken kannst, also mhm. alles, was du da irgendwie vermarkten kannst.
Einrichten kann man sich mit denen,
ja,
gell?
Absolut. Ja. Also da gibt es ja Fans, die dann immer wieder die Fotos ihrer Kisszimmer dann ins Internet stellen und du denkst, was hat es da alles gegeben? Und es gibt einen eigenen Kiss-Sarg.
Du kannst wirklich? Dich, ja,
da kannst, es gibt einen Sarg. Also es gibt nichts, was es nicht
was
gibt.
Was es nicht gibt. Aber ist das nicht bei allen Fanartikeln so? Ich meine, wenn du, ich weiß nicht, FC Bayern München Fan bist, kannst dich auch einrichten. Das ist halt dieser Fankult. Ich glaube, wenn man da drauf abfahrt, dann geht das einfach gut.
Ja, ja. Also, Kiss waren so die Ersten, die das dann wirklich so auch in den 70er Jahren schon damals schon so richtig ausgereizt haben mhm. und da jedes Produkt auf den Markt geworfen haben. Es gibt dann Kiss Flipper, es gibt Kiss Kaugummis und mir hat sogar irgendeinem einer geschenkt eine aufsteckbare Zunge.
Oh, wie schön. Eine das hast du dir immer schon mal gewünscht, Zunge. Gell?
Ja, sie liegt immer noch unverpackt. Oder unausgepackt. Ja. Liegt die immer noch irgendwie in einem Kastel und ich denke mir, vielleicht meine Tochter wird vielleicht die irgendwann einmal teuer verkaufen können. Ich weiß es nicht.
Ich wollte gerade sagen, das kann man sicher teuer verkaufen.
Ja, nein, darf man auf keinen Fall aufmachen
und
im Mund stecken, dann ist es entwertet.
Na, dann ist genau, stimmt. Na, das sind unfassbare Zahlen. Ich habe gelesen, im Jahr 1980 haben sie nur mit diesen Fanartikeln über 100 Millionen US-Dollar eingenommen.
Ja, ja.
Hast du auch schon von deiner Wertscheiben so viel Leibern verkauft?
Das wäre schön.
Das wäre schön, oder?
Nein, habe ich natürlich
aber
nicht.
Aber du hast auch Merchandise-Artikel.
Aber es ist, na, mir war Kiss auch immer wieder ein Vorbild mit meiner Band. Also das, ist, das war ja auch eine da kann man sich ja viel abschauen. Da kann man, kann man sieht man, was alles möglich ist, wie weit die Möglichkeiten sind und eine und natürlich kleine Anleihen davon nehmen. Also kann man das natürlich nicht eins zu eins umsetzen. Aber wir haben ja auch in den 90er Jahren eine breite Palette an Merchandising bis hin zum eigenen Bier damals gehabt. Und da kann man durchaus als Leitfaden, als Geschäftsmodell hernehmen und sagen, wie kann ich da noch ein bisschen mehr aus meiner Band machen oder wie kann ich sie präsentieren und wie kann ich dieses Potenzial und diese Idee ausschöpfen.
Horchen wir uns doch nochmal einen anderen Titel von Kiss an, und zwar eben dann 1982 die Rückkehr von diesem Disco- und Konzeptalbum Ausflügen, nennen wir es mal so. Die Nummer heißt I Love It Loud. Sagen Kick-Ass-Rock'n'Roll? Ist das so ein
ja, ich habe sie immer ein bisschen cheesy gefunden, die Nummer, ehrlich gesagt. Ja. Also das ist also ein großartiges Album eigentlich, das ist auf The Creatures of the Night oben. Und da gibt's sehr gute Nummern oben. I Love It Loud war die Single daraus und dieses
Mitgröl-Nummer.
Ja, es ist eine Mitgröl-Nummer, aber das haben früher die Fans, haben das von der Lage gesungen, wenn sie eine Zugabe wollten. Und das haben sie einfach geflattert.
Yeah.
Ja, das haben sie einfach in diese Nummer da reingesetzt und das sich zu eigen gemacht, und darum habe ich es immer so ein bisschen cheesy gefunden. Und
die ist catchy, andere Nummer, keine Frage. Aber auch die Nummer, und da gibt es dieses völlig, es ist wirklich absurd, wenn man sich das anschaut, auf YouTube kann man das immer mittlerweile alles. 1983 haben die das in Rio de Janeiro gespielt vor 200.000 Fans in diesem riesen Stadion. Und da gibt's, und ich meine, das ist natürlich ein fürchterlicher Ton und so, weil das halt damals nicht gescheit aufgenommen werden konnte. Aber wenn du diese Bilder siehst, ja, also da gab's noch keine, weiß ich nicht, Drohnen, die von oben das ganze Stadion filmen konnten oder so. Du siehst einfach nur einen Menschenteppich. Ja,
ja, das ist beeindruckend.
Also das ist schon irre, ja. Also und
das war eines der letzten maskierten Konzerte. Also das war so, glaube ich, das letzte oder vorletzte Mal, wie sie dann maskiert auf der Bühne gestanden sind. Sie sind haben ja davor eine US-Tour gemacht, eben. Und da waren dann schon zwei neue dabei.
Mhm.
Der Schlagzeuger Eric Carr.
Ja, der ist dann gestorben.
Der ist dann 91 gestorben. Am selben Tag wie Freddie Mercury übrigens.
Echt? Am selben Tag?
Ja. Oh, okay. Und Winnie Vincent, der dann S. Freely ersetzt hat, der ungleichmäßig ein viel besserer Gitarrist war, also der war wirklich großartig, und der hat auch einige Songs mitgeschrieben dann auf dem Creatures of the Night und auf dem Licked Up Album. Und da war schon klar, dass sie sich dann die Masken dann ablegen nach diesem Konzert. Weil die Hallen in Amerika, in Nordamerika, bei ihrer Nordamerika-Tour, waren halt halb leer. Und dann hat sich das schon ein bisschen abgenutzt. Und da fehlte halt dann so dieser Hit, der das Ganze wieder ein bisschen raufhieft. Und, und da haben sie es ein bisschen schwer getan zu der Zeit. Und die ganze Kohle, die irgendwie durch Merchandising und allen möglichen da in den bis Anfang der 80er reinkommen ist, war dann alles weg. Mhm. Also sie waren dann wirklich fast pleite. Und dann halt irgendwie diese Flucht nach vorne, die Masken abzulegen, sich so wieder Aufmerksamkeit zu verschaffen und dann unmaskiert weiterzumachen.
Aber das ist eigentlich genauso eine geniale Idee, wie die Masken aufzusetzen. Also, oder die Masken, mit den Masken auf die Bühne zu gehen. Und da hat ja niemand gewusst, wie die ausschauen ohne Masken. Und der Gene Simmons erzählt, dass er vor dem Konzert durch die Leute durchmarschieren konnte und dann ist er hinter die Bühne, hat sich geschminkt und dann ist er auf die Bühne gegangen, weil ihn halt einfach niemand gekannt hat.
Naja, das ist der große Vorteil von Maskenmusikern. Es gibt ja auch viele, die und wo du halt dann nachher ganz normal die bewegen kannst und niemand, ich sage immer, wenn mich das stört, dass mich wer anspricht, dann bin ich ja im falschen Job. Es ist halt immer irgendwie eine Gratwanderung.
Ja gut, und die Maske hat geschützt und dann legen sie die Maske aber ab.
Ja, aber dann waren sie halt auch nicht mehr unverwechselbar. Mhm. Das war halt dann, das große Markenzeichen war abgelegt. Mhm. Und dann haben sie halt wirklich vor Bands als Vorgruppe gespielt oder bei Festivals vor Bands gespielt, die sie in ihrer Maskenzeit noch als Support mitgenommen haben. Mhm. Also ich war in Schweinfurt zum Beispiel 1988, das große Monsters of Rock. Und da haben sie vor David Lee Ross und Iron Maiden gespielt am Nachmittag. Mhm. Ja, also es war halt dann dieser Mythos, war dann halt auch irgendwie vorbei. Es ist halt eine Band wie jede andere und dann eben in dieser Hair-Metal-Zeit. Und irgendwie dann auch irgendwie mit auftopierten Pudelfrisuren und grellen Make-up, also was eher sehr feminin dann schon sehr gewirkt hat, und rosanen Fransengewändern, also sie haben es da ziemlich übertrieben. Also das ist und auch versucht immer, sich diesen Trend anzupassen. Ja? Mhm. Bei den Kostümen, bei den Masken war eine Trendanpassung ja nur musikalisch.
Ja.
Möglich, haben sie auch ausgereizt, aber dann war das auch optisch ein bisschen seltsam, ja, bis sie dann eigentlich so kurz vor der Reunion dann wieder zum eigentlichen Rock gefunden haben und da waren es meines Erachtens immer am stärksten.
Es ist ein bisschen so ein Suchen, wo müssen wir hingehen, was müssen wir tun, dass wir erfolgreich sind. Das ist Also da gibt es nämlich ja, viel früher ist ja auch sowas irgendwie passiert. 1976 war dieses Album Destroyer, von dem hast du vorher schon so gesprochen, eben nicht so gut. Und da war eine Nummer auf dem Album, die hat geheißen Detroit Rock City. Und auf der B-Seite war der Song Beth, eine Ballade. Und die DJs haben eigentlich immer nur die B-Seite gespielt und die A-Seite nicht. Und dann hat die Plattenfirma darauf reagiert, das war Casablanca Records. Und dann wurde das ein Hit. Und Beth ist ja völlig anders. Beth, I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys are playing. And we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? Und das ist ja völlig anders instrumentiert und die konnten das zuerst überhaupt nicht live spielen, weil es überhaupt kein Bandarrangement gab.
Am Schluss war das dann so, dass ich dass sie extra einen Flügel, einen weißen Flügel auf die Bühne gehievt haben und Eric Singer, ja. Eric Singer hat dann so getan.
Also er hat sogar nur so getan, ist ja was, wie aufwendig.
Ja, also ja. Rein der Optik-Show, der Show Willens, haben sie mal am weißen Flügel dort hingestellt. Mhm. Also trotz, das ist nach wie vor alles vom Band gekommen und das ist ein großes orchestrales ja. Arrangement. Na, ist eine schöne Nummer eigentlich. Also es ist schon auch eine auch vom Text her habe ich die immer sehr charmant gefunden, dieses, wo man sich das vorstellt. Und jeder Musiker hat das schon erlebt, dass du im Proberaum bist und die Frau ruft schon zum dritten Mal an und sagt, jetzt warmes Essen zum dritten Mal auf, wann kommst? Und du sagst, ich kann nicht, ich muss da noch, das ist noch nicht fertig.
Ja.
Und wann kommst, wenn es fertig ist? Ich kann auch nicht sagen, wann. Ja? Es ist in der Musik oft so, wenn ich einen Texteinfall habe und wenn ich einen Song-Einfall habe, dann muss ich da dranbleiben, egal wie spät es ist. Mhm. Es ist oft 5 in der Früh, dass ich dann schlafen gehe. Tom Waits wurde mal gefragt, wie das so ist, wenn man ein Familienleben und eine musikalische Karriere hat, wie das miteinander korrespondiert. Und er hat gesagt, es ist so, wie wenn du mit 2 Hund Gassi gehst, die sich gegenseitig hassen.
Diese 2 erfolgreichsten Songs damals, nämlich Beth und I Was Made for Loving You, das sind ja gar keine Rock-Songs. Und wir reden aber die ganze Zeit von einer Heavy-Metal-Band in Wahrheit,
ja,
oder?
Ja, ja, richtig. War ja bei Falco auch sehr ähnlich, ne? Der mit Amadeus dann eigentlich einen Hit dann geschaffen hat, wo er dann gewusst hat, das haben eigentlich die Bolland und Bolland-Brüder geschrieben und damit hat er eigentlich wenig zu tun gehabt, außer dass er es eingesungen hat. Mhm. Aber das hat dann einen richtigen Kracher gemacht. Mhm. Ja, also es war halt dann eine, es ist immer dann das, was ein bisschen aus der Art schlägt und wo man dann ein breites Commitment dafür findet, weil dann haben sie plötzlich Kiss dann Leute angehört, die jetzt mit ursprünglichen Rockmusik jetzt wenig anfangen haben können. Und die Leute, die da hängen geblieben sind drauf, die haben sich dann die alten Sachen dann auch nachgekauft, wie eben auch ich.
Und da merkt man aber auch, wie wichtig eigentlich der Produzent bzw. die Plattenfirma mitmischt oder mitredet oder genauso die Zügel in der Hand hat. Ich glaube, das vergisst man oft als Musikkonsument.
Ja, natürlich.
Wie viele Fäden da gezogen werden.
Natürlich brauchst du dann, wenn du sowas schaffst, dann brauchst du natürlich, nur gute Musik zu machen, reicht nicht. Du musst auch ein Geschäftsmann sein. Das sind die wenigsten Musiker. Mm. Und darum gibt es eben diese Geschäftsleute, die eben Plattenfirmen und Managements und so, die dann sagen, okay, du hast jetzt einmal deins abgeliefert, passt, gib her und dann machen wir da was draus.
Ja, dann gibt es wahrscheinlich auch mehr Knebelverträge. Ich meine, die hat es früher sicher auch gegeben.
Mittlerweile gibt es ja eben diese 360-Grad-Verträge. Das heißt, du traust dir zweimal in Gras und hast noch immer nichts.
Also, so nennt man das?
Ja. Also, 360-Grad. Naja, das heißt, du bekommst ja von deinem Werk, von deiner Marke gewisse Tantiemen und gewisses Geld und gewisse Prozente. Und die sind halt mittlerweile ganz gering. Und du gibst halt alles ab, alles, was du bist halt ein Produkt, eine Karteinummer und alles, was gibst denen das komplette Recht, dich auszuschlachten, ja? In welcher Form auch immer. Also das ist, und gibt ja viele US-Stars, die ja mit ihren Produkten, die sie da auf den Markt geworfen haben, Parfums was da hängt,
Schuhe,
was
Wäsche, noch, alles
Mögliche, ja. Die ja da um vieles mehr verdienen als mit der Musik. Mit der Musik ist das halt ein Cent-Geschäft, also ein Crash-Geschäft, wie wir so sagen, in der alten Sprache. Und diese Streaming-Zahlen, die bekommst du wirklich, auch wenn du Millionen Streamings hast, einen lächerlichen Betrag da ausgezahlt, aber es bewirbt halt ein anderes Geschäft. Und dieses andere Geschäft sichern sich die Plattenfirmen natürlich auch, weil die wissen, damit ist ja Geld zu machen. Darum gehört der komplette Merchandising-Katalog den Plattenfirmen und alles, was halt irgendwie deine Person, deine Werbeperson da betrifft, das gehört alles denen.
Gene Simmons hat 1983 bei dieser Sendung Unmasking on MTV, hat er gesagt, es geht ihnen eigentlich nur darum, dass die Leute eine tolle Show geboten bekommen. Ja, und es, also er hat nicht gesagt, es geht um die gute Musik. Ja. Und was mich aber jetzt auch stutzig macht, jetzt haben wir ein bisschen eine Musik auch schon gehört. Und also ich persönlich finde I Was Made for Loving You schon einen sehr genialen Song. Und es gibt ja auf YouTube den Rick Beato, den kennen sicher viele. Der hat eine Show, die heißt What Makes This Song Great. Und er erklärt bei ganz vielen unterschiedlichen, also Pop und Rock und Alternative, und nimmt einzelne Musiker heraus und zerlegt diese Songs und kann wirklich auch für also nicht musikalisch gebildete Leute erklären, warum ein bestimmter Song genial ist. Und er hat noch keinen einzigen Kiss-Song besprochen. Ja? Okay. Also hat Millionen YouTube-Follower und hat schon, ich weiß nicht wie viele Episoden gemacht, und es ist kein Kiss-Song dabei. Also ist Kiss jetzt für das große Publikum die Band, die halt eine tolle Show macht, und es geht wirklich nicht um die Musik?
Wo sie mich bekommen haben damals, was sie mich gekriegt haben, war dieses Phänomen, dass vier Musiker auf der Bühne sind und alle vier singen. Mhm. Und alle vier haben eine total eigenständige Stimme. Und zusammen haben sie auch Chöre, das war ja fast schon Beatles-mäßig, wie sie die Chöre gesetzt haben, und das hat mir schon sehr taugt. Also, da war schon sehr viel Können auch dabei und einfach auch gute Songs. Wenn die Musik nicht gut gewesen wäre, dann hätte das Ganze nicht funktioniert. Wahnsinnig viele Bands haben in ihrer Jugendzeit Kiss gehört, von Pantera über Rage Against the Machine und Metallica und Guns N' Roses und viele waren in ihrer Jugendzeit Kiss-Fans, weil die halt die erste Band waren, die da irgendwie aufgeblinkt hat und gesagt haben, okay. Und Ace Frehley, der bei Weitem nicht der Gitarrenvirtuose ist, wer hat so ikonische Gitarren-Solis geschrieben, die halt Melodien waren, die halt wirklich die einen hohen Wiedererkennungswert haben und die ein Song im Song waren. Da gibt es bei dieser Tour, wo sie da in Brasilien gespielt haben, und da singen die Leute das Solo. Die singen das. Die singen jetzt nicht den Text mit, sondern die singen la 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 la, la 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 la. Und wenn das dann 200.000 Leute Solo singen, ja, dann hast du ja irgendwo was richtig gemacht, und dann geht's jetzt nicht nur um irgendwelche Kracher, die es da zerreißt, sondern da ist schon musikalisch was hängen geblieben, und da werden sie oft ein bisschen unter ihrem Wert geschlagen, weil viele Leute, natürlich, diese Show ist plakativ, das ist das Erste, was natürlich auffällt, aber dass da schon wirklich gute Songs, zeitlose Songs und Evergreens, wie alt bin ich jetzt, das Evergreens, ich wollte das Wort Evergreens nicht in Worten nehmen, aber ja, gut. Aber die haben es damit geschaffen, und das ist eine Benchmark, die sie gesetzt haben, und das kann man einer nicht wegnehmen.
Evergreens, was hast du gegen Evergreens? Evergreens und Superhits.
Ja, genau, Sendung, es klingt war einfach mal so cheesy.
Ja, so wie Medley.
Ja, Medley, ja.
Also man kann
Potpourri
natürlich...
Potpourri an schönen Melodien.
Ein Blumenstrauß von der
Sache. Ich war vor einigen Jahren, also wieder fast 10 Jahre, ja, 8 Jahren, war Gene Simmons auf Solo-Tour. Und da war ich dann natürlich dort und bin dann auch Backstage gekommen und habe ihn dann noch einmal kennenlernen dürfen. Ja.
Hat er dich wieder erkannt?
Natürlich nicht. Aber ich habe ihm erzählt, dass ich schon vor vielen, vielen Jahren eben da gespielt habe. Er hat natürlich nicht zurückerinnern können, warum auch.
Ja.
Aber da war er sehr freundlich, da war er sehr lieb. Und gut, ich habe ihm jetzt auch kein Album in die Hand gedruckt, das er zu mir in die Kamera hält.
Aber ein Selfie hast du wahrscheinlich gemacht.
Aber ich habe ein Selfie und ja, wir haben uns da sehr nett unterhalten war dann eine sehr gelöste Stimmung, und dann hat mich das auch wieder ein bisschen versöhnt und mein Kiss-Trauma, mein erstes Treffen, ein bisschen wieder ausgeglichen.
Schön. Zum Schluss will ich jetzt noch einmal I Was Made for Loving You einspielen, und zwar in einer Live-Version mit dem Melbourne Symphony Orchestra. Und da gibt es auch so ein tolles Video dazu, wo du halt siehst, wie die alle auf der Bühne sind, und dann sitzt dieses Symphonieorchester und die klassischen Musiker mit der Geige und so, die haben alle schwarze Anzüge an und so und sind aber alle wie Kiss geschminkt. Ja. und schauen so angestrengt in ihre Notenständer.
Ja.
Das ist cool, finde ich.
Ja, also, absolut, absolut. Das war ja auch eine das war auch so ein bisschen Umbruch, diese Zeit, weil da spielt wohl noch der Originalschlagzeuger Peter Criss. Mhm. Da spielt so der Tommy Thayer, der dann den S. Frehley ersetzt hat. Also es war so ein bisschen, und der wurde dann irgendwie reingeschummelt, weil da hat keiner vorher gewusst, dass der S. Frehley eigentlich schon ausgestiegen ist. Und dann haben sie einfach den Gitarren-Roadie, der vorher irgendwie dem S. Frehley nach langer Zeit wieder seine eigenen Nummern beibracht hat, dann haben sie den einfach angekieselt mit dem Make-up, ja, und haben ihn auf die Bühne gestellt und haben gehofft, dass keiner auffällt. Natürlich ist das jedem aufgefallen, aber der ist dann auch geblieben und der hat dann bis am Schluss dann an der Gitarre gespielt. Aber nichtsdestotrotz ein cooles, stimmiges Konzert und mit diesem ganzen Symphonie-Orchester macht es das Ganze jetzt noch einmal breiter und kriegt irgendwie eine Wuchtigkeit. Schön ist, hör mal, ein Live-Album, das ich mir immer noch gerne anhöre.
Jetzt komme ich zu meiner letzten Frage. Roman, was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Man braucht sich nur das Negativbeispiel ansagen, was passiert, wenn Kunst und Kultur nicht vorhanden ist, dann verroht der Mensch, dann wird das Ganze eine Traurigkeit, dann gibt es diese Escape-Tasten nicht mehr. Wenn man sich Kopfhörer aufsetzt und einen Song, ein Album durchhört oder wenn man sich da irgendwie eingeladen wird, in eine andere Welt, in eine andere Gedankenwelt, in eine musikalische Gedankenwelt einzutreten, dann hat es oft schon Menschen gerettet und deren Leben gerettet. Ich begegne immer wieder Menschen, die immer sagen, dass sie auf meine Musik gestoßen sind zu einer Zeit, wo es ihnen nicht gut gegangen ist. Und das war eine Krücke für sie, das war eine große Stütze für sie. Die haben sie daran festhalten können, sie haben sie in dem verlieren können. Sie haben zumindest für diese paar Stunden oder diesen Zeitraum, wo sie das gehört haben, diese Belastungen vergessen können. Das ist das große Win-Win-Situation, die man hat als Künstler, und es ist was Schönes. Das ist eine und das gipfelt dann in einem Konzert zum Beispiel, wenn man halt seine Energie abgibt von der Bühne und es kommt dann 100.000-fach wieder zurück. Und dann hat man wieder ein bisschen mehr Energie und es ist ein Perpetuum mobile, es ist ein Kraftwerk, das in sich funktioniert wie diese 2 Stunden, wo sich sowohl Publikum als auch Künstler mit Energie anreichern können. Dementsprechend wäre es eine düstere Welt, wenn sowas nicht mehr stattfindet.